Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Wir hören eine Predigt von Patrick Todieras unter dem anregenden Titel Zerstreut und fröhlich. 4. Mose 11, viel Spaß euch dabei.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, der heutige Sonntag beauftragt uns dazu, uns zu freuen. Letare, so haben wir es gehört. Freut euch. Doch gerade heute ist die Sorge um die Zukunft vielleicht größer denn je. Das alles ist gepaart auch mit der Sorge um die Zukunft der Kirche. Aber auch die Zukunft unseres gesellschaftlichen Miteinanders, der politischen Ordnungen in Europa, in Österreich und weltweit. Und gerade inmitten der vielen Umbrüche ist die Frage nach dem Auftrag der Kirche, die in der Freude begründet ist, zentral. Denn Kirche und Gemeinde ist ja für die Welt da. So wie sie ist, die Welt, nicht wie wir die Welt gerne hätten, sondern für jede Welt, wie wir sie vorfinden. Wie sie uns plagt, aber auch freut. Wie wir als Gemeinde unserem Auftrag, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Freude zu sein, nachkommen können, davon handelt die Predigt heute. Ich will mit einer Geschichte beginnen. Diese Geschichte ist gerade ein aktueller Film auf Netflix, wer das nachschauen will. Die Geschichte von Possum Trott. Sie erzählt die Geschichte von Pfarrer Martin und seiner Frau Donna. Irgendwo im südöstlichen Texas. In einer kleinen Stadt, die heißt Possum Trott. Komischer Name, ich weiß, aber so heißt sie eben. Die Handlung dreht sich darum, dass in dieser kleinen Stadt es eine kleine Gemeinde gibt. Und die kleine Gemeinde so ein wenig, ich sag mal, die Vision in ihrer Gemeinde verloren hat und sich fragt, wofür sind wir denn eigentlich da? Und in dieser kleinen Gemeinde beschließen 22 Familien, 77 Kinder aus dem örtlichen Pflegesystem zu adoptieren. Und sie beginnen damit eine Bewegung für gefährdete Kinder. Tief im Glauben verwurzelt, entdecken sie ihre Aufgabe als Christen vor Ort. Und sie widmen sich einer der dringendsten Fragen in ihrem Kontext. In ihrem Kontext ist es die Herausforderung, dass viele Kinder im Adoptionssystem einfach untergehen. Und so beschließen 22 Familien in einer kleinen Gemeinde, 77 Kinder zu adoptieren. Ihr Lieben, hier entscheidet sich die Zukunft der Kirche, nämlich in der Gemeinde. In der Gemeinde, in der lokalen Gemeinde, in den geistlichen Beziehungen vor Ort. Hier entscheidet sich's, wo eine Gemeinde einen Auftrag, eine Sendung vor Ort hat. Ich glaube, dass die Berufung und die Aufgabe einer Gemeinde damit zusammenhängen, wohin eine Gemeinde gepflanzt ist. Gemeinde ist immer in einem Nahbereich, in einem sozialen Raum, in eine Nachbarschaft gesendet. Gemeinde und Kirche ist nicht irgendwie abstrakt da oben oder in Linz oder in Wien, sondern hier vor Ort, in der Nachbarschaft, gesendet für die Menschen hier vor Ort. Das macht das Beispiel von Possum Trott deutlich. Im Neuen Testament gibt es ein schönes Wort, mit dem die Gemeinde in ihrer Nachbarschaft beschrieben wird. Das Wort heißt Diaspora. Vielleicht haben einige dieses Wort schon einmal gehört. Diaspora. In Österreich beschreiben wir unsere Kirche auch immer wieder als Diaspora-Kirche, als Minderheitenkirche, also wenig evangelische auf großem geografischen Raum. Aber sowohl der Jakobusbrief als auch der Petrusbrief beschreiben, also diese zwei Briefe sind adressiert an die Heiligen in der Diaspora und sie haben ein besonderes Bild für das, was Gemeinde eigentlich ist in der Fremde. Diaspora ist nicht ein Urteil oder eine Strafe, also im Sinne von du bist zerstreut, sondern sie verwenden ein positives Bild und sagen, ihr seid eingestreut. Als Christen und Christinnen seid ihr eingestreut, hineingesetzt von Gott, wo ihr hineingestellt seid. Und nach dem Wortsinn heißt das ja Diaspora, es heißt Einstreuung. Also Christen und Gemeinde sind an einem Ort eingewoben, hineingesetzt, als Zeugen und Zeuginnen konsequent hineinbefohlen. Das ist die Sendung der Gemeinde, wie sie im Neuen Testament, im Jakobus- und Petrusbrief schon sehr konkret beschrieben wird. Lasst mich etwas frech fragen. Wisst ihr, was die größten politischen und sozialen Herausforderungen in eurer gemeindlichen Umgebung sind? Hier, vor Ort? Was sind denn die drängendsten Themen, die Menschen hier in eurer Gemeinde am konkretesten betreffen? Ein Theologe hat einmal gesagt, relativ spitz, er hat gesagt, der Ernstfall der Kirche und der Ernstfall des Glaubens, der entscheidet sich da draußen, vor der Kirchentür. Dort ist der Ernstfall des Glaubens. Dort zeigt sich Christsein. In den gelebten Leben miteinander, in den Nachbarschaften. Dort ist aber auch der Ernstfall der Anfechtung. So sagt er es. Er sagt, da draußen vor der Kirchentür erweist sich, ob eine Gemeinde wahrhaft missionarisch und diakonisch ist. Das ist der Ernstfall des Glaubens. Wie sie in ihrer Umwelt ist, ihr Dienst an der Welt da draußen. Alles in der Kirche und der Gemeinde, sagt er, der Gottesdienst, die Kirchenordnung, das gemeinsame Leben, die Frömmigkeit, sie muss danach befragt werden, wie sie dient zur Versöhnung des Menschen mit Gott, mit seinem Nächsten und sich selbst. Also wie hilft's den Menschen, unser Gottesdienst? Das ist die eine Perspektive. Und die andere Perspektive ist, dass an der Gemeinde und im Umgang miteinander etwas deutlich wird, was Evangelium ist. An der Gemeinde sieht man, was das Evangelium eigentlich meint. An dem Tun, dem Einsatz, der Agenda der Gemeinde sieht man, was Evangelium heißen soll. Die Gemeinde lebt aus, was das Evangelium will. Das ist schon ein hoher Anspruch. Ja, das stimmt. Aber es liegt den Fokus auf uns und auf euch, die Gemeinde. An der Körpersprache der Gemeinde soll schmeckbar angedeutet werden, was denn die große Freude ist, von dem diese Christen andauernd sprechen. Es gibt nun ein geistliches Wort, das ich nun aus einem Bibeltext zur Sendung der Gemeinde, zur Zukunft der Gemeinde mit euch teilen will. Mir ist in der Vorbereitung für diesen Sonntag eine sonderbare Geschichte in den Sinn gekommen, wenn es um die Sendung und den Auftrag der Gemeinde da draußen vor Ort geht. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Eldad und Medad. Hat schon mal irgendwer von diesen zwei Herren gehört? Eldad und Medad. Kommt wirklich in der Bibel vor? Kannte ich jetzt auch nicht so sehr, bevor ich mich damit beschäftigt habe. Eldad und Medad. Schon mal gehört? Konfis? Kommt zur Konfi-Prüfung nicht? Eldad und Medad. Genau, ist ein heißer Tipp für eine Konfi-Prüfung. Sie steht im ersten Teil der Bibel geschrieben, also im Alten Testament. Die sind nicht so berühmt wie Mose und Abraham. Aber diese Geschichte und was mit diesen zwei Männern passiert, ist so was wie eine Anleitung, wie Gott in der Welt wirkt und wie Gott seine Lieben und seine Kirche versorgt. In der Geschichte geht es darum, dass Mose den Auftrag hat, das ganze Volk heil in das verheißene Land zu bringen. Und er weiß nicht mehr, wie er dieser Aufgabe gerecht werden soll. Und dann taucht im vierten Buch Mose diese Geschichte auf. Und ich will nun Teile aus dem Alten Testament, aus dem vierten Buch Mose vorlesen und ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Und das Volk wehklagte vor den Ohren des Herrn, dass es ihm schlecht gehe. Als nun Mose das Volk weinen hörte, einen jeden in der Tür seines Zeltes, da entbrannte der Zorn des Herrn. Und auch Mose verdross. Und Mose sprach zu dem Herrn, warum bekümmerst du deinen Knecht und warum finde ich keine Gnade vor deinen Augen? Dass du die Last dieses ganzen Volkes auf mich legst. Ich vermag all das Volk nicht zu tragen, denn es ist mir zu schwer. Willst du aber doch so mit mir tun, so töte mich lieber. Wenn anders ich Gnade für deinen Augen gefunden habe, damit ich nicht mein Unglück sehen muss. Und der Herr sprach nun zu Mose, sammle mir 70 Männer unter den Ältesten Israels, von denen du weißt, dass sie Älteste im Volk sind, und bringe sie vor die Stiftshütte und stelle sie dort vor dich. So will ich herniederkommen, mit dir reden und von deinem Geist, der auf dir ist, nehmen und auf sie legen, damit sie mit dir die Last des Volkes tragen. Und Mose ging heraus und sagte es dem Volk und versammelte die 70 Männer und stellte sie rings um die Stiftshütte. Da kam der Herr nieder in einer Wolke und nahm von dem Geist und legte ihn auf die 70 Ältesten. Es waren aber noch 2 Männer im Lager geblieben. Der eine hieß Eldad, der andere Medad. Und der Geist kam über sie. Denn sie waren auch Älteste im Volk, aber sie waren nicht hinausgegangen zur Stiftshütte. Da lief ein junger Mann hin und her und sagte es Mose und sprach, Eldad und Medad sind in Verzückung geraten im Lager. Da antwortete nun Josua, der dem Mose diente, und sprach, Mose, mein Herr, wehre ihnen. Aber Mose sprach, wollte Gott, dass alle im Volk des Herrn Propheten wäre und der Herr seinen Geist über sie alle kommen ließe. Herr, segne dein Wort an uns. Amen. Ihr Lieben, eine eigenartige Geschichte. Es gibt schlechte Stimmung. Die Geschichte beginnt mit einem Problem. Es gibt schlechte Stimmung in der Bevölkerung, es gibt Zukunftsangst. Man könnte auch sagen, viele Aufbrüche und Neuanfänge beginnen mit einer Krise. Naja, das Volk Gottes ist wieder einmal von Zukunftsangst betroffen. Zukunftsangst ist ja ganz unangenehm, denn Zukunftsangst hat kein Gesicht. Es sind vage Ahnungen. Alles könnte es sein, was nicht mehr ist oder nur mehr halb oder ganz anders wird. Zukunftsangst ist lähmend und lässt in alte Muster zurückfallen. Es macht sich eine programmierte Hilflosigkeit breit. Es folgt jetzt eine erstaunliche Reaktion der Leitungsfigur, die Leitungsfigur Mose. Nämlich, der Leiter glaubt, er muss es alleine stemmen. Es ist schon sehr bedrückend, wenn man hier Mose Reaktion liest. Mose ist so belastet von der Stimmung im Volk, dass er ja fast in eine suizidale Stimmung fällt. Er sagt, ich kann das nicht mehr tragen, Gott töte mich. Puh. Man merkt, das hat noch gefehlt. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, jetzt reicht's. Schicht im Schacht. Spannend, wie schnell Mose hier den äußeren Stress, diese Zukunftsangst, das Bedrückte auf sich bezieht und seine Performance hinterfragt. Er sagt, so, jetzt muss ich nochmal in die Bresche springen. Diese ersten 2 Punkte in der Geschichte sind schon spannende Einblicke in vielleicht ungesunde Dynamiken, wie wir sie häufig auch in Gemeinden haben. Stress von außen wird auf den Wert des eigenen Handelns gelegt und die Last wird zu groß. Wie eng hier der Druck von außen verknüpft wird, ja verwoben mit dem Sinn, den man als Leitungsperson hat. Vielleicht kennt das ja auch jemand von euch. So viel vorbereitet, so viel richtig gemacht, aber es sind nur so wenige zur Veranstaltung gekommen. Wie schnell können da vielleicht auch unsere Reaktionen sein? Ich kann nicht mehr. Ich kann das nicht mehr tragen. Und da gibt's die einen, die haben den Reflex, komm, noch mehr. Eine Schaufel voll Kraftanstrengung muss ja noch gehen. Und die anderen gehen unter der Last kaputt. Wir rackern und rackern und es kommen vielleicht nicht mehr Menschen zu unseren Angeboten, sondern vielleicht auch weniger. Wir arbeiten und arbeiten in der Gemeinde und machen unser Herz fest, dass es doch mit unserem Einsatz erfolgreicher gehen müsste. Und das macht kaputt. Gott öffnet hier 2 Perspektiven. Die erste ist, Gott beruft Menschen, um mitzumachen. Das ist ein schöner Move von Gott. Er sagt, hole 70 Älteste, heute würden wir sagen Männer und Frauen, die im Leben stehen, die zeigen, dass sie ihr Leben meistern können. Das sind Menschen, die die Sehnsucht wachhalten, Menschen, die uns leuchten. Auf sie will Gott seinen Geist legen. Also seine Kraft und seine Berufung, damit alle gemeinsam den Dienst tun können. 70 ist hier natürlich eine symbolische Zahl. Sie sagt, dass Gott genug Menschen berufen wird, dass es sich ausgeht. Wenn wir mit Gott als Gemeinden unterwegs sind, dann ist das die Verheißung, nämlich dass es genug ist. Ihr Lieben, bis hierher seid ihr mitgegangen. Wir haben schon etwas erfahren über die Güte Gottes, dass Menschen sich rufen lassen und sich in den Dienst stellen lassen, ihre Gaben einbringen. Und dann erfahren wir in dieser Geschichte, dass da noch zwei Typen sind, die auch gerufen werden. Eldad und Medad. Diese zwei gehören nicht zu denen, die im innersten Kreis sind. Und doch überkommt der Geist Gottes sie. Und sie werden in den Bann Gottes gezogen. Also, Gott beruft Menschen, die nicht zum engsten Kreis gehören. Ihr Lieben, Eldad und Medad stehen dafür, dass der Geist Gottes an Orten und in Menschen wirkt, die uns zunächst nicht einleuchten. Und auch in der Geschichte, sofort regt sich Widerstand, dass da scheinbar zwei Typen berufen sind, die aber nicht zum engsten Kreis gehören. Josua befürchtet hier sofort Unordnung. Kann es unabhängige Propheten geben? Und begräbt das nicht die Autorität, haben die eher eine Mitarbeiterschulung gehabt. Was wir hier sehen, ist, dass der Geist Gottes ein partnerschaftlicher Geist ist. Er sucht sich Menschen des Friedens aus und wirkt ihnen in ihnen und stellt sie der Gemeinde zu. Wo und wie ist das bei euch der Fall? Wo tun Menschen hier vielleicht einen Dienst, der vielleicht das ist, was der Geist Gottes tun würde, aber vielleicht nicht in diesen Hallen? Und dann gibt's da noch eine letzte Figur. Da ist doch dieser Junge, der vom Lager zur Stiftshütte herumläuft. Da ist der Junge, der sieht, wo der Geist Gottes am Wirken ist. Er sieht, was Gott tut. Er sagt es und weist darauf hin. Vielleicht ist es auch eure Aufgabe, wie dieser kleine Junge zu sein. Um zu sehen, zu beobachten, wen Gott zum Propheten beruft, wo der Geist Gottes weht, da draußen vor der Kirche, aber ganz im Sinne Gottes. Was also tun? Treu sein. Treu sein dem, was uns durch die Vorderen geschenkt ist. Treu sein dem, was uns in der Verheißung des Evangeliums geschenkt ist. Treu sein in der Versammlung der Gemeinde, die sich danach ausstreckt, Geschenk zu sein für den Ort, für die Umwelt, für die Themen da draußen. Nicht glitzernd und immer mit was Neuem, sondern einfach und ehrlich. Wachsam sein für das, was Gott tut, an den Orten und in die Beziehungen, in die ihr hineingestellt seid. Wachsam sein für Menschen, die Gott beruft, auch wenn die Berufung anders aussieht, als wir es gewohnt sind. Menschen rufen und ermächtigen auch die, die uns nicht im Sinn sind oder vielleicht nicht in der Kerngemeinde sind. Vielleicht weniger hastig vieles tun, sondern das Notwendige tun. Das Unverwechselbare. Und so aus der Gnade und Freude des Evangeliums leben. Amen.
Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Predigt pur. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine Bewertung da oder am besten abonnierst du gleich den Podcast, damit du in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin kannst du uns gerne deine Fragen an unsere Mailadresse schicken. Bis dahin, mach's gut. Ciao.